Ich liebe es wirklich, in einer Gemeinde zu sein, wo die Kinder vorne sind und mitsingen, manchmal während die Eltern singen, ein bisschen schreien und trotzdem geht das Lobpreis einfach weiter. Da merkt man wirklich, dass es irgendwie eine authentische Gemeinde ist. Hier wird überhaupt nichts versteckt, sondern die Kinder sind mit uns vorne. Das macht einfach Spaß. Mal sehen, ob... So, okay. Erstmal eine Frage. Kennt ihr oder vielleicht manche von euch die Geschichte Die Elenden oder Les Miserables von Victor Hugo? Ist für mich eine sehr beliebte Geschichte und ich lese gerade auch das Buch. Also vorher habe ich halt die Filme gekannt. Und jetzt immer mal wieder, wenn ich abends Zeit für mich habe, hebe ich das Buch auf und lese ein bisschen daraus. Während meines Winterurlaubes habe ich vorher auch die Geschichte der Glöckner von Notre Dame gelesen. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass Victor Hugo sehr skeptisch gegenüber der Kirche gewesen ist. In der Geschichte ist eine von den Hauptfiguren ein Priester, Claude Frollo heißt er, und der ist wirklich so der böse Macht in dieser Geschichte. Und da hat man wirklich gemerkt, dass Hugo die damalige katholische Kirche, in der er aufgewachsen ist, zutiefst enttäuscht kritisiert. Deshalb, als ich dann zu dieser Geschichte zurückkam, zu Les Miserables, was ich schon eigentlich aus den Filmen kannte, aber jetzt das Buch lese, war ich ziemlich überrascht, als ich dann am Anfang dieses Buchs, dass Hugo über 100 Seiten nimmt, um der wichtigen Nebenfigur Bischof Myriel zu beschreiben. Also er nimmt sich unglaublich viel Zeit, um diesen Mann zu beschreiben. Und dieser Mann war jemand, der sein Leben vollends für naheliegende und hilfsbedürftige Menschen hingibt. Hugo will damit andeuten, dass obwohl seine Kirche ihn selber dazu überzeugt hatte, nichts mit ihr gemeinsam haben zu wollen, wollte er trotzdem andeuten, wie ein Christ aussehen sollte in seiner Geschichte. Sogar nachdem Bischof Myriel beraubt wird und als die Soldaten dann diesen Dieb zurückbringen und der Dieb überhaupt keine Hoffnung hat, nimmt Myriel, dieser Bischof, die einzigen Silberstücke, was er noch in seinem Haus hat, was der Dieb übersehen hat, und sagt dann vor den Soldaten und vor dem Dieb: "Ah, da sind sie, das freut mich. Aber sagen Sie mal, ich hatte Ihnen die Leuchte auch geschenkt. Die sind gleichfalls von Silber und ihre 200 Franken wert. Warum haben Sie die nicht auch mitgenommen, so gut wie Ihre Bestecke?" Also es ist für mich eine faszinierende Szene und wir kommen dann auch später wieder dazu. Aber dieser Auszug aus Die Elenden oder Les Miserables hört sich immer viel schöner auf Französisch an. Was mich besonders daran berührt hat, ist einfach, dass Hugo, der nicht Christ ist und sogar sehr skeptisch gegenüber der Kirche ist, dass er diese Story schrieb. Ein Mann, der außerhalb der Kirche stand, hat ihren Glauben trotzdem so weit verstanden, dass er beschreiben könnte, wie die Gläubigen eigentlich handeln sollten. Leider empfand er, dass dieser Ideal in der Realität öfter versagt worden ist als erfüllt. Aber heute ist unser Thema: Ich verbreite die gute Nachricht von Christus, indem ich mich investiere. Und das Beispiel von Hugo habe ich jetzt aus der Geschichte entzogen, weil es uns zeigt, dass die Welt da draußen eigentlich schon erkannt hat, wie ein christliches Leben zum Teil auch aussehen sollte. Also in der Tat, wenn Nicht-Christen Jesus respektieren, aber nicht der Kirche, hängt das sehr oft mit Enttäuschungen zusammen. Was säkulare oder andersgläubige Menschen von Christen erwarten, das sollte natürlich nicht unser Impuls zu bestimmten Taten sein. Das nicht. Aber es dürfte Gläubigen trotzdem vor den Augen halten, Glaube bewegt. Was Hugo und seine uns die Nachbarn von Christen erwarten, ist nicht anders als das, was Jakobus den frühen Christen beibringen wollte. Der hat geschrieben, wenn nun jemand von euch zu Nachbarn sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Also Glaube bewegt. Daher ist es auch eindeutig und auch eindeutig für Leute außerhalb der Kirche, wenn der Glaube tot ist. Wenn die Sachen, die der Glaube bewegen sollte, sich nicht mehr bewegen, ist der Glaube gestorben. Das verstehen nicht Christen wie Hugo, ohne dass man es ihnen erklären muss. Man handelt nach dem, was man glaubt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Fragen, die uns in dieser Woche also beschäftigen sollen, wenn wir über Investitionen denken, ist, wie soll uns unser Glaube bewegen? Erstens, womit oder woraus kann ich mich überhaupt investieren? Und zweitens, wie kann ich mich in meine Freunde investieren? Wie sieht ein lebendiger Glaube aus? Okay, vor fast einem Jahr war ich, das war eigentlich sogar in der gleichen Zeit, wo ich der Klöckner von Notre Dame gelesen habe, da war ich in Amerika und habe dann gelesen in den Nachrichten, dass der Gründer des amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX es nicht nur wieder geschafft hat, eine Rakete in das Weltall zu schießen, sondern auch ein besonderes Investment gemacht hat, um seinen Erfolg noch denkwürdiger zu machen. Habt ihr auch davon gelesen damals? Okay, gut. Dann wird es euch auch ein bisschen überraschen. Am 6. Februar 2018 überraschte Elon Musk viele Fernsehzuschauer, als der Kapsel seine neue Rakete, das Falcon Heavy, sich öffnete und ein fabrikneues rotes Tesla dem Weltraum schenkte. Der ist auch der Gründer von Tesla und er hat dieses Auto dann in den Kapsel reingesteckt, um auszutesten, wie viel halt seine Rakete auch tragen könnte und hat dann dieses Tesla in die Luft hochgeschickt oder geschossen. Wenn man die Bilder anschaut, muss man einfach irgendwie schmunzeln. Anscheinend schoss Musk das Tesla nicht nur zu den Sternen hoch, sondern er ließ sogar das Radio so einstellen, dass es den Titelsong von Per Anhalter durch die Galaxis gespielt hat. Also jetzt ist irgendwo in dem Weltraum dieses Tesla und spielt Per Anhalter durch die Galaxis. Ich glaube, so eine Investition kommt uns alle ein bisschen merkwürdig vor. Musk schießt ein Tesla in den Weltraum und scheint auf diese Weise ziemlich viel Zeit und auch Geld zu verschwenden, die viel weiser eigentlich auch angelegt werden könnte. Zum Beispiel hätte er schon in dem nächsten Raketenprojekt investieren können. Oder er hätte tausende hungernden Menschen versorgen, für ihre verachteten Rechten sich einsetzen und andere Wohltätigkeiten in die Hand nehmen können. Hey, er hätte eigentlich auch einer von euch sein Tesla schenken können, anstatt es dann in die Luft hochzudonnern. Wissen und Kritik zur Seite. Der Punkt ist einfach, dass Investitionen, die sinnvoll und angemessen sind, sie reagieren auf eine Not oder eine Tatsache oder eine Gewinnmöglichkeit. Weise Investitionen entsprechen die Realität und schwachsinnige Investitionen tun das Gegenteil. Und das wissen wir aus der Betriebswirtschaft. Aber manchmal, wenn es um unseren christlichen Leben geht, merken wir nicht dasselbe. Und eigentlich geht es genau darum in dem christlichen Leben. Das christliche Leben und die Mission, ihre Nachricht zu verbreiten, ist nicht irrational. Nein, sie macht Sinn. Paulus schreibt in seinem Römerbrief: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Dieser Vers von Paulus ist vielleicht die bündigste Begründung des christlichen Lebens in der ganzen Bibel. Dir ist von Gott etwas gegeben, was so lebensbereichernd und erfüllend ist, dass es die Investition deines ganzen Lebens wert ist. Schon vor 4 Wochen haben wir darüber gesprochen, dass die Grundlage für einen multiplizierenden Glauben die Überzeugung und Leidenschaft für Jesus ist. Und diese Überzeugung und Leidenschaft ist nicht nur eine, die man von sich aus für Jesus empfindet, sondern die Bibel deutet an, dass ein Christ oder Christen von Jesus Liebe für ihn oder sie angesteckt wird. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus schenkt eine Zuversicht, die das Leben trägt, umwandelt und bevollmächtigt. Er ist es, der dir zusagt, du bist mir alles wert. Du kannst mir nichts anbieten und dennoch investiere ich mein Leben und meinen Tod für dich. Denn obwohl ich erst alles verlieren werde, bist du mir all das Verlorene wert. Begreifst du das? Begreifen wir das? Ich bin in letzter Zeit immer wieder durch die Geschichte von der Fußwaschung ziemlich bewegt in meiner persönlichen Zeit mit Gott. Und ein Wort aus der Story bleibt besonders bei mir hängen. Und ich denke immer wieder darüber nach. Johannes beschreibt Jesus in dem Moment, wo Jesus erkannt hat, dass Judas, seinen Freund, ihn verraten wird und übergeben wird. Er weiß auch, dass Petrus ihn gleich verleugnen wird, dass seine ganze Gemeinschaft gleich auseinandergeht. Und dann sagt Johannes, in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott ging, stand Jesus von dem Abendessen auf und fing an, die Füße seiner Jünger zu waschen. Wenn Jesus seine Zeit, seine Energie, seine Ressourcen nur für die Hoffnung auf eine gute Gemeinschaft eingesetzt hätte und das seine einzige Hoffnung gewesen wäre, hätte er in diesem Moment der beste Grund überhaupt gehabt, um zu sagen, das lohnt sich nicht. Er hat in diesem Moment gesehen, dass sie alle von ihm weggehen, dass diese Gemeinschaft sich auflöst, während er zum Kreuz geht. Es ist nur wegen eines tiefen Bewusstseins, ein noch tieferes Wissen als das Wissen, dass seine Jünger ihn verlassen werden, dass seine Freunde ihn verlassen werden, dass er nicht verstanden wird von der Welt. Nämlich ein Bewusstsein, dass er eigentlich schon alles hat, was er braucht. Selbstwert, Liebe und Anerkennung. Von Gott hat er diese Sachen schon empfangen. Gerade empfängt er sie immer noch und er wird sie sogar noch in Zukunft empfangen. Es ist aus diesem Bewusstsein, dass Jesus sich niederkniet und das Dreck seiner Jünger für immer auf die Hände nimmt. Um zu investieren, war unsere erste Frage, womit oder woraus kann ich mich investieren? Und die Antwort ist, investiere aus dem Bewusstsein. Gottes große und gnädige Liebe ist für dich, egal wie du oder die Welt dich sieht. Deinem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen, ist die angemessene Antwort auf das große Erbarmen Gottes. Das ist das, was Paulus uns sagen wollte. Also Ecclesia will eine christliche Gemeinschaft sein, die ihren Nachbarn und ihren Gemeindeort dient, die in ihr investiert. Das kann sie aber nur sein, wenn ihre Glieder, wenn wir sich immer wieder durch die Erkenntnis erfrischen lassen, dass Gott ihnen die vollkommene Investition schon gegeben hat. Wir investieren, wir lieben, weil Jesus erst in uns investiert und uns erst geliebt hat. Das ist unsere Überzeugung. Aus dieser Zuversicht investieren wir in unsere Freunde. Und die zweite Frage, die wir vorher hatten, die praktische Frage ist, wie kann ich mich in meine Freunde investieren? Oder wie sieht überhaupt ein lebendiger Glaube aus in meinem Leben? Und ehrlich gesagt, es hat Sam letzte Woche oder vor 2 Wochen schon angedeutet, die Antwort auf diese Frage ist eine persönliche Frage. Die kann ich dir nicht persönlich geben, sondern man muss selber entdecken und selber entscheiden. Deshalb hat Sam vor 2 Wochen von diesen verschiedenen Evangelisationssprachen oder Liebessprachen, Ausdrucksformen gesprochen, wodurch wir Wertschätzung und Gottes Liebe und seine Nachricht weitergeben können. Vielleicht dienst du gern und bist handwerklich begabt. Such dann die Möglichkeiten, wodurch du in deine Nachbarn auf der Art und Weise investieren kannst. Ich weiß, dass Leute das brauchen, denn ich bin nicht so begabt. Egal, was deine Gaben sind, setze sie ein, um Gottes Liebe zu verkünden und erfahrbar zu machen. Aber bitte beachte auch gleichzeitig, dass Jesus bereit war, alles für dich zu geben und nicht nur auf der Art und Weise, die ihm am leichtesten fiel. Er war auch Mensch. Also für Jesus, der ja Handwerker auch selber war, kann es gut sein, dass er tatsächlich das Gefühl hatte, es wäre viel leichter, wenn er einfach Gottes Liebe in seine Zimmermannwerkstatt weitergeben könnte. Gott sei Dank, die Not der Welt, unsere Not, hat ihn so sehr angesprochen, dass er nicht in seine Zimmerwerkstatt geblieben ist. Das ist, weil er von dieser Not angesprochen worden ist, dass er die Füße seiner Jünger wischt. Es ist, weil er diese Not gesehen hat, dass er aufstand und zum Kreuz für dich gegangen ist. Freunde, Victor Hugo, ein Skeptiker der Kirche gegenüber, erwartete, dass aktive Christen sich die Frage stellen würden, wo kann mich Jesus investieren? Wo kann Jesus mich einsetzen? Verstehen wir eigentlich, dass es darum geht, wenn Paulus davon spricht, dass wir lebendige Opfer sein sollten? Du sollst Gott so völlig zugehören, dass er dich investieren kann. Nicht nur, dass du dich fragst, wo kann ich mich investieren, sondern dass Jesus schon die Entscheidung getroffen hat, ich will dich investieren. Wo siehst du also die Not? Und bist du da? denn Jesus investiert dort und die Not ist selten in unserer Komfortzone. Als ich an der Uni studierte und schon weit von zu Hause war, also ich war im gleichen Bundesstaat, aber Amerika ist einfach groß. Ich war 7 Stunden von zu Hause und habe dann eine neue Gemeinde gesucht, weil ich natürlich nicht am Wochenende, sondern 7 Stunden zur Kirche fahren konnte. Und was mich dann überzeugt hat, New Community, so hieß meine Gemeinde, mehrfach zu besuchen und endlich auch als meine Gemeinde zu erklären, waren nicht nur die guten Predigen, der Lobpreis und nicht mal der Fakt, dass der Pastor auch Fußball begeistert war. Was mich überzeugt hat, war der Fall, dass ich in den ersten 2 Wochen von den Gruppen angesprochen worden bin, die neben mich saßen. Und nicht nur bin ich angesprochen worden, sondern sie haben mich sogar nach dem Gottesdienst, in den ersten 2 Wochen, wo ich da war, zu ihnen eingeladen, zum Mittagessen oder zu Kaffee. Und ich habe durch diese Momente wirklich erfahren, gespürt, dass meine Annahme in New Community diesen Leuten noch wichtiger war als ihre eigenen Erlebnisse oder Gespräche mit Freunden in der Gemeinde. Es hat mich sehr berührt und ich bin deshalb auch dann dort geblieben. Jetzt bin ich in Ecclesia, eine Gemeinde, die ich sehr schätze und liebe, aber ich merke, dass wir in dem Bereich schon ein Problem haben. Das benutze ich jetzt gleich nur als Beispiel und überhaupt nicht, weil ich Einladungen für mich selber will. Aber an meinen ersten 2 Sonntagen bei New Community bin ich gleich 2-mal eingeladen worden. Hier in Ecclesia bin ich jetzt mehr als 1 Jahr und ich bin 2-mal eingeladen worden. Also außerhalb von die Freundesgruppen, die ich schon hatte. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass die meist vernachlässigten Werkzeuge der christlichen Mission ihre Esstische sind. Der Autor dieses Zitats meinte, dass Christen innerhalb und außerhalb des Gottesdienstes eigentlich dafür bekannt sein mussten, dass sie großzügig und einladend sind. Die frühen Christen waren für ihre bemerkenswerte Tischgemeinschaft so sehr bekannt, dass wir immer noch bei Heiden, die über die christliche Bewegung geschrieben haben, dass sie darüber geschrieben haben, dass die Christen solche tolle Tischgemeinschaft hatten. Warum sind die Christen heute, warum sind wir nicht heute dafür bekannt? Es gibt so viele Wege, wodurch man sich investieren kann, wodurch wir uns investieren können. Es muss nicht unbedingt eine Einladung nach Hause sein, aber ich frage etwas provozierend, was ist dein Ziel, wenn du zum Gottesdienst kommst? Ist es wirklich Gott zu dienen? Ihm dich selber als ein Opfer zu geben? Oder ist dein christliches Leben eher zu einem Selbstdienst geworden? Wo du Erfüllung erwartest und dich nicht mehr fragen lässt, wozu diese Erfüllung eigentlich ist. Ich glaube, da war ich mit den Kindern, aber ich glaube, ich habe gehört, dass Sam mal das Bild benutzt hat von einem Wasserglas, was erfüllt wird, um dann auch geleert zu werden. Also dass man es nicht nur erfüllt und da sitzen lässt, sondern dass man es auch ausdrängt oder weitergibt. Nur so kann dann wieder frisches Wasser rein. Nur so können wir wirklich auch wieder erfüllt werden. Wir beten nach Erweckung hier in Deutschland und sitzen hier, anstatt dann rauszugehen und mit den Leuten auch zu beten. Wir haben Gebet, wir haben Ressourcen, wir haben Zeit und wir haben unsere Taten. Aber die Frage ist, ob Gott unser Gebet, unsere Ressourcen, unsere Zeit und unsere Taten hat. Wir haben sie schon, aber hat Gott deine Ressourcen, dein Gebet? Kann Gott dich investieren, um jemand seine Liebe zu zeigen, ob es mit Geldschein, Gebet, einer Einladung oder eine Stunde geduldiges Zuhören ist? Ich weiß, jetzt ist es praktisch geworden und deshalb auch schwer. Wenn es praktisch wird, und deshalb bin ich auch damit angefangen, deshalb haben wir auch diese 42 Tage damit angefangen, müssen wir daran festhalten, was dir Jesus schon zugesagt hat. Gottes Ruf würde dich absolut überwältigen. Keine Frage. Wenn Jesus nicht an deiner Stelle schon überwältigt worden ist. Natürlich, manchmal gibt es ein Gefühl des Überwältigtseins, wenn man von dem Heiligen Geist erfüllt wird, weil er uns halt dann auch rausschicken will. Aber diese völlige Überwältigung, wo man wirklich dadurch erpresst wird und nicht mehr aufstehen kann, das hat nur Jesus erfahren. Sodass du durch seine Überwältigung inspiriert werden kannst, da rauszugehen. Außerhalb von der Tür, die Kirche zu sein. Später in die Elenden oder Les Miserables begegnet man der Dieb wieder. Der hat sich an seinen äußeren Gestalt völlig verändert. Er kehrt sich von seinem vorherigen Leben um und investiert das Silber, das Bischof Myriel ihm geschenkt hat. Er investiert es in die Stadt Montreuil-sur-Mer. Er baut ein Textilunternehmen auf, in dem er bedürftige Frauen anstellt, um die Textilien zu fertigen. Und sein Unternehmen ist dann erfolgreich, so erfolgreich, dass er aus seinem Gewinn so gut wie alles investiert in Krankenhäuser, Waisenhäuser und Schulen. Er wirkt einem unvorstellbaren Einfluss auf die Stadt und ihre Einwohner, weil er sich investiert. Jetzt vor 2000 Jahren übergab Judas seinen unschuldigen Lehrer Jesus den Mächten und dem Tod für Silber. Das war Hugo schon bekannt. Aber Jesus schenkte etwas zurück, was der Wert des Silbers nichtig im Vergleich machte. Aus dem Bewusstsein dann, dass Jesus ihm sich selber schenkte, entschied sich Bischof Myriel, all sein selber dem zu geben. Dem Dieb zu geben. Da ist eine völlige Veränderung da. Judas verkauft Jesus für den Silber und der Bischof verkauft sein Leben, sein Silber für den Dieb. Er investierte in einen Dieb, um ihm zu zeigen, dass Gott ihn gar nicht für einen Dieb hielt, sondern als ein Geliebter. Der Bischof investierte, weil Jesus in ihn investiert hat und die Investition verändernd ausschließlich viele Leben. Jesus, seine Investition in dein Leben kann dich auch verändern. Und es kann auch so viele andere Leben verändern. Also zu welchen Investitionen ruft dich Jesus? Ist er dir jeden Preis wert? Denn du bist es, du warst es für ihn. Wir werden jetzt nochmal in eine Zeit des Lobpreises einsteigen. Und ich will nochmal mit euch beten, bevor wir das tun. Wir singen ein Lied, was wir in letzter Zeit etwas öfter singen, aber es drückt einfach völlig das aus, worüber wir hier sprechen. Von einem reckless love, eine Liebe, was alles gibt. Und Jesus hat das für dich getan. Er hat alles für dich gegeben, sodass du so viel hast, dass du auch investieren kannst. Es ist nicht so, als ob Jesus sagt, investiere aus einem Leben, wo du nicht hast, sondern er ist schon das, was du investieren darfst. Seine Liebe. Er war überwältigt und seine Liebe, das viel näher kommen wir nicht an Überwältigung. Und wenn wir es weitergeben, dann wird es auch unsere Welt überwältigen. Wir sind berufen, nicht nur hier zu kommen, sodass Gott uns dient, sondern weil Gott uns so sehr liebt, dass er die Welt durch uns dienen will. Bist du bereit zu investieren? Bist du bereit, wirklich dieses reckless love, diese Liebe, die alles gibt, anzunehmen, sodass du auch alles gibst für die Menschen, die neben dir sind?